Ist der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Unfassbar. Der True Crime Kanal. Crime Time bei Unfassbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch Patrick. Heute erwartet euch einer der spannendsten und gleichzeitig mysteriösesten vermissten Fälle aus Deutschland. Dieser Fall ging um die Welt, denn er ließ nicht nur Raum für zahlreiche Verschwörungstheorien, sondern weckte auch die Urangst in jedem von uns, dass uns dasselbe Schicksal wie Lars Mittang erwarten könnte. Denn Lars verschwand im Bulgarien-Urlaub spurlos. Die letzten Videoaufnahmen am Flughafen sind verstörend und lassen den Betrachter ratlos zurück. Und jetzt macht es euch gemütlich und freut euch auf diesen spannenden Fall von Lars Joachim Mittang. Wer war Lars Mittang? Das berühmte Fahndungsfoto des BKAs von Lars Mittang zeigt einen freundlich dreinblickenden Berliner Sunnyboy mit rehbraunen, weit auseinanderstehenden Augen und einer etwas breiteren Nase. Die Haare honigblond gefärbt, das schwarz-weiß gestreifte Hemd locker zugeknöpft. Der freundliche Blick und das leichte Lächeln des jungen Manns lassen ihn sehr sympathisch und wohlwollend wirken. Dieser Eindruck wird von seiner Mutter, Sandra Mittang, auch so bestätigt. Nicht nur, dass die beiden sich wie aus dem Gesicht geschnitten sehen, sondern auch das Mutter-Sohn-Verhältnis der beiden war harmonisch und innig. Er war ein liebevoller und zuverlässiger Sohn. Ein Schicksalsschlag hat die beiden wohl auch noch ein Stück weit näher gebracht, nämlich der Vater, der plötzlich pflegebedürftig wurde. Für Lars war es selbstverständlich, seiner Mutter in dieser schweren Situation unter die Arme zu greifen und auch nach der Arbeit nach dem Rechten zu sehen und seine Hilfe anzubieten. Für seine Mutter war Lars eine große Stütze. Als Lars verschwand, setzte Sandra alle Hebel in Bewegung, um den Fall medial bekannt zu machen, in der Hoffnung, Hilfe und Hinweise von der Bevölkerung zu erhalten, um vielleicht nicht doch noch eine einfache Erklärung für Lars Verschwinden zu haben. Auch seine Arbeitskollegen starteten damals einen Hilferuf über eine extra eingerichtete Facebook-Seite. Lars arbeitete in einem Kohlekraftwerk als Schichtarbeiter und hatte zu seinen Kollegen ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Seine Kollegen waren über die mysteriösen Umstände seines Verschwindens so schockiert und ratlos, dass auch sie hofften, dass irgendwer Lars gesehen haben könnte oder anhand der Videoaufnahmen sich einen Reim daraus machen könnte, was wohl wirklich passiert war. Leider gab es auch jede Menge kranker Verschwörungstheorien oder beleidigender Kommentare auf der eingerichteten Seite. Wie zum Beispiel, vielleicht hat er keinen Bock mehr nach Hause zu kommen. Die Organmafia hat ihn geschnappt oder die Mutter von Lars sucht doch nur Aufmerksamkeit. Viele nützliche Hinweise kamen auch, aber letztlich wurde bis heute Lars nicht gefunden. Die ungeplante Reise. Im Leben sind es oft die kleinen Augenblicke, die alles für immer verändern können. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das trifft wohl voll und ganz auf Lars zu. Denn eine kleine, anfangs unbedeutende Entscheidung veränderte das Schicksal von Lars für immer. Denn eigentlich wäre Lars gar nicht von sich aus in Urlaub geflogen. Fünf Freunde aus Kindheitstagen hatten die Reise nach Bulgarien geplant. als einer der fünf Freunde doch nicht frei bekam, musste dieser die Reise absagen. Lars wurde dieser spontan frei gewordene Platz angeboten, und er nahm diesen dankbar an, denn die Schichtarbeit setzte ihm doch sehr zu und der Urlaub kam ihm doch recht gelegen. Lars freute sich über ein paar Tage Urlaub in Bulgarien. Einfach mal wieder die Seele baumen lassen und am Strand die Sonne und das Meer genießen. Die Freunde stiegen in das Flugzeug, ohne zu wissen, dass sie bei ihrem Nachhauseflug nur noch zu viert sein werden. In Bulgarien angekommen. Das Ziel der Kumpels war der Goldstrand in Bulgarien, ein 4 Kilometer langer Küstenstreifen. Goldstrand ruft vor meinem geistigen Auge Bilder von weißem Sand und kristallblauem Wasser hervor. Unbelassen Natur, die Wellen rauschen sanft an die Küste und unter weißen Sonnenschirmen erholen sich eine Handvoll Urlauber in einem friedlichen Ferienparadies. Meine Fantasie trifft jedoch die Realität nicht ganz. Der Goldstrand von Bulgarien wird auch als der Ballermann des Balkan bezeichnet. Abi-Abschlussklassen feiern dort oft exzessiv ihre bestandenen Abi-Prüfungen und betrinken das nun beginnende Studenten- oder Arbeitsleben. Ansonsten traf man viele jüngere Menschen, die einfach mal günstig Partyurlaub machen wollten, aber sich an Mallorca schon satt gesehen und gesungen hatten. In der Hotelanlage angekommen, zieht es Lars mehr an den Strand, um dort mit anderen Urlaubern Fußball zu spielen. Er bevorzugte eher aktiv im Urlaub zu sein. Seine Freunde hingegen blieben lieber in der Hotelanlage am Pool und feierten dort ausgelassen mit etwas Alkohol und schönen Mädels. Es war heiß an diesem Sommertag. 40 Grad war es und die Sonne schien unentwegt. Die ersten Tage vergingen entspannt und ereignislos. Das Einzige, was Lars Freunden auffiel, war, dass Lars wenig aß und trank. Es gibt einige Hobbydetektive, die behaupten, dass dies der Anfang für Lars merkwürdiges Verhalten sei. Der Moment, in dem sich Lars veränderte. Es war nur ein kleiner Augenblick, der das Leben von Lars für immer änderte und letztlich dazu führte, dass er verschwand. Denn nun begannen die merkwürdigen Ereignisse zu seinem mysteriösen Verschwinden. Es war der 5. Juli 2014. Die Tage sind heiß, die Nächte kühlen kaum ab. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Lars ist Werder Bremen-Fan und trägt sein grün-weißes Fanshirt voller Stolz. Es ist das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Costa Rica und die ein oder andere Kneipe überträgt die Fußball-WM live. So auch die Mystery of Golden Sands Bar. In dieser Bar kam es wohl mit Lars als Werder Bremen-Fan und einer Gruppe FC Bayern-Fans zu einer kleinen Auseinandersetzung, bei der sich aber alle Beteiligten schnell wieder versöhnten und beruhigten. Als das Fußballspiel vorbei war, gingen Lars und seine Freunde noch zu McDonald's, um sich nach dem langen Abend etwas zu essen zu holen. Lars jedoch wollte nichts und beschloss schon mal, ohne seine Freunde ins Hotel zu gehen. Warum Lars nicht einfach wartete, bis seine Freunde bestellt hatten und dann mit ihnen zusammen ins Hotel ging, ist unklar und auch nicht ganz nachvollziehbar. Am nächsten Morgen erst erzählt Lars seinen Freunden, dass er auf dem Heimweg von dem Fastfood-Restaurant zum Hotel von Russen oder Bulgaren angegriffen wurde, die ihn am linken Ohr verletzten. Er vermutet, die Bayern-Fans könnten dahinter stecken, denn diese hatten ihm nach der kleinen Auseinandersetzung angedroht, jemanden dafür zu bezahlen, ihn zu verprügeln. Niemand konnte diese Drohung bestätigen, denn die Bayern-Fans konnte man für eine Befragung nicht ausfindig machen. Aber Lars hielt an dieser Geschichte fest, auch wenn seine Freunde ein bisschen skeptisch waren. Denn alles klang schon ein bisschen merkwürdig. Die Schmerzen in seinem linken Ohr wurden immer schlimmer und Lars beschloss, in Hinblick auf seinen baldigen Rückflug einen Arzt aufzusuchen. Dieser stellte einen Trommelfellriss fest und sagte, dass ein Flug mit dieser schweren Verletzung nicht möglich sei. Lars erhielt eine Überweisung ins Krankenhaus. Seine Freunde boten ihm an, zu bleiben, um gemeinsam heimzufliegen. Lars lehnte das ab, da alle Freunde am nächsten Tag auch wieder arbeiten mussten. Verständlich, dass Lars nicht wollte, dass seine Freunde so viel Unannehmlichkeiten wegen ihm hätten. Die Freunde fliegen am selben Abend noch heim und Lars fährt mit einem Taxi direkt ins Krankenhaus. Das Gespräch mit dem HNO-Arzt war laut Aussage von Lars alles andere als freundlich und wohlwollend. Der Arzt soll ihn nicht nur verhöhnt haben, sondern auch jegliche Kommunikation verweigert haben. Die Version des Arztes klang hingegen da ganz anders. Er habe Lars empfohlen, stationär zu bleiben. Dieser soll es aber abgelehnt haben und er hatte wohl gesagt, dass er sich lieber in Deutschland operieren lassen möchte. Zudem gab er Lars noch ein Rezept für ein Antibiotika, Cefzil 500. Wer nun die Wahrheit sagt, ist nicht ganz nachzuvollziehen. Die Frage wäre nur, warum sollte ein Arzt sich so merkwürdig verhalten und anschließend lügen? Lars lässt sich zur nächsten Apotheke fahren, holt das Medikament und bat den Taxifahrer, ihn in das nächste Hotel zu bringen. Allerdings ist Hochsaison und alle gepflegten Touristenhotels sind ausgebucht. Und der Taxifahrer ließ ihn in einer etwas raueren Gegend aussteigen. Das einzige Hotel, das noch Zimmer frei hatte, war das Hotel Color. Es sah ein bisschen heruntergekommen aus. Dort angekommen, ereignete sich die nächste merkwürdige Begebenheit. Lars ging an die Rezeption, um einzuchecken. Er gab der Angestellten seinen Ausweis und seine Kreditkarte. Er ging auf sein Zimmer und rief total aufgebracht seine Mutter an. Sie solle sofort seine Kreditkarte sperren, denn sie haben seine Kreditkarte kopiert und das kommt ihm sehr verdächtig vor. Seine Mutter wollte ihn beruhigen, meinte zwar auch, dass sie noch nie gehört habe, wozu ein Hotel die Kreditkarte kopieren sollte, aber da Lars so aufgebracht war und all das Zureden nichts brachte, entschied sich seine Mutter, die Karte zu sperren. Zudem meinte Lars, er hätte genügend Bargeld dabei und er brauche seine Kreditkarte ohnehin nicht. Er erzählt seiner Mutter auch alle anderen Vorkommnisse, der Ärger mit den Bayern-Fans, dass er verprügelt wurde und dass der Arzt ihn verhöhnt hätte und nicht ernst genommen. Seine Mutter kam das langsam alles merkwürdig vor, ließ sich aber nichts anmerken. Sie wollte einfach nur, dass ihr Sohn wieder nach Hause kam. Sie versprach ihm, alles für die Kreditkartensperrung in die Wege zu leiten und würde sich anschließend wieder bei ihm melden. Währenddessen nahm Lars sein Cefzil 500 und ein neues Problem tat sich auf. Dies teilte er auch umgehend seiner Mutter mit. »Mit dem Hotel stimmt was nicht«, sagte er. Was genau er damit meint, konnte er nicht beantworten. Seine Mutter teilte ihm noch mit, dass sie zur Sicherheit eine Busverbindung nach Deutschland gebucht hatte, falls er doch nicht fliegen durfte. Lars wirkte dennoch unruhig und seine Mutter hoffte, dass Lars etwas Schlaf findet und der morgige Tag Besserung bringen würde und er fit genug wäre für den Heimflug. Allerdings hatte man den Eindruck, als ob Lars seit dem Schlag auf sein Ohr eine langsam beginnende Paranoia entwickelte. Denn er verdächtigte immer mehr fremde Menschen in seinem Umfeld, dass sie ihn in irgendeiner Form betrügen, belügen oder verfolgen würden. Der Krimi ging nun also weiter. Nachdem Lars also der felsenfesten Überzeugung war, dass etwas mit dem Hotel nicht stimmte, verließ er dies auch mitten in der Nacht mitsamt seinem Gepäck. Kurze Zeit später rief er wieder seine Mutter an und teilte ihr mit, dass er wieder unterwegs ist, da ihm 4 Männer verfolgten und er jetzt höher liege und runterfallen könnte. Nun wurde Lars Mutter langsam mulmig zumute. Sie nimmt zwar alles ernst, was er sagt, aber es sind merkwürdige Aussagen. Er beendet das Gespräch und schrieb um 3.06 Uhr Cefzil 500. Was ist das? Und um 3.15 Uhr schrieb er dieselbe Nachricht nochmal. Sie bucht nun einen Flug für Lars. Dieser soll um 16.20 Uhr starten. Der Tag bricht an. Wo genau Lars die restlichen Stunden der Nacht verbracht hatte, ist unbekannt. Um 5 Uhr morgens winkt Lars jedenfalls einem Taxi. Der Taxifahrer wird sich auch später noch an den nervös wirkenden Lars erinnern. Und auch bei dem bereits drinnen sitzenden Fahrgast, einer Sozialarbeiterin, hinterlässt Lars einen bleibenden Eindruck. Der Flughafen. Um 6 Uhr am Flughafen angekommen, teilt er seiner Mutter mit, dass er sich frisch machen würde, und die Idee seiner Mutter, anschließend zum Flughafenarzt zu gehen, findet er gut und macht dies dann auch. Allerdings am Ende des Telefonats sagt Lars ganz beiläufig: Sie werden mich weder fliegen noch fahren lassen. Wieder so eine merkwürdige Aussage von Lars, die er auf Nachfrage nicht erklären konnte. Bei seinem nächsten Anruf war er absolut klar und fokussiert. Seine Mutter soll ihm doch bitte 500 Euro per Western Union überweisen. Ein Mann habe ihm eben erklärt, wie das funktioniert. Sie hat von Western Union noch nie gehört, aber Lars gibt ihr so klare Anweisungen, dass kurze Zeit später das Geld dort für ihn hinterlegt ist. Lars wird es aber niemals abheben. Und auch mit seiner Mutter wird Lars nun niemals mehr sprechen, denn das war das letzte Telefonat. Die restlichen Stunden lassen sich nur noch durch Videos, Zeugen und den Flughafenarzt rekonstruieren. Die Aufnahmen der Überwachungskameras sind wirklich verstörend, weil es sowohl einen entspannt Sandwich-essenden Lars als auch einen panisch um sein Leben rennenden Lars zu sehen gibt. Doch vor was läuft er weg? Was hat er gesehen oder gehört, dass ihm nur noch die Flucht blieb? Die Aufnahmen zeigen, wie sich Lars auf den Weg zum Flughafenarzt Dr. Kostov macht. Hier gehen die merkwürdigen Ereignisse weiter. Lars betritt das Behandlungszimmer und macht einen nervösen, panischen Eindruck. Dabei hatte der Arzt eine gute Nachricht für Lars. Er könne den ersehnten Heimflug antreten. Als jedoch ein Angestellter des Flughafens einen Blick ins Behandlungszimmer warf, wird Lars plötzlich so panisch, dass er aus dem Zimmer rennt. Um 10.08 Uhr nimmt eine Videokamera den davonsprintenden Lars auf. Bei sich hat er nur noch sein Handy und seinen Pass. Sein Koffer ließ er zurück. Als seine Mutter später den Koffer öffnete, fand sie ihn akkurat gepackt vor. Sämtliche Belege sauber in einer Tüte aufbewahrt, die Kleidung sauber gefaltet, aber was fehlte, war das Zefzil 500, obwohl dies vom Flughafenpersonal aufgelistet war. Schon wieder so ein merkwürdiger Vorfall. Eine weitere Videoaufnahme zeigt Lars den Flughafen verlassen, raus auf einen Parkplatz und über einen Zaun klettern. Es sah fast so aus, als ob er in die Freiheit rennen würde, als ob er alles hinter sich lassen wollen würde, nur noch der 2 Meter hohe Maschendrahtzaun trennten ihn davon. Auf der anderen Seite des Zauns erwartete ihn ein naturbelassenes Feld, durchzogen mit kleinen gelb blühenden Sonnenblumen, die im Wind hin und her schwankten, fast so, als ob sie Lars zum Abschied zuwinkten. Als rauen Kontrast grenzte am Ende des Grundstücks die laut tosende und nach Abgas stinkende Autobahn an. Die Autobahn A2 Richtung Sofia. Wo Lars letztendlich hin wollte und vor wem er weglief, ist bis heute unklar. Eines ist jedoch auf den Videos eindeutig zu sehen. Verfolgt wurde er von niemandem, anscheinend nur von seinen Schatten in seinem Kopf. Theorien des Verschwindens. Zum Verschwinden von Lars gibt es verschiedene und tatsächlich auch realistisch nachvollziehbare Theorien. Meist passt aber ein kleines Detail nicht ganz zusammen, womit dann die gesamte Theorie widerlegt werden kann. Deshalb lässt dieser Fall so viel Spielraum für alle Hobbydetektive, denn für jeden lässt sich eine passende Theorie finden. Die Organmafia. Eine immer wieder gern auftauchende Theorie ist die Organmafia. Wieso? Weil Lars ein junger, fitter und gesund wirkender Mann ist, der sich schon mal als Spender eignen würde. Zudem, das laut Lars Aussagen merkwürdige Verhalten von seinen behandelten Ärzten. Sowohl der HNO-Arzt als auch der Flughafenarzt verhielten sich verdächtig. Dem HNO konnte später laut den Ermittlungen kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Bei dem Flughafenarzt Dr. Kostov sah das schon ganz anders aus. Er behauptete, dass Lars nervös und panisch wurde, als ein Mann einen Blick in das Behandlungszimmer warf. Lars bat den Arzt, auf die Toilette zu dürfen und kam nie wieder. Das war der Moment, als er aus dem Behandlungszimmer sprintet und die Videokamera dies um 10.08 Uhr aufzeichnete. Laut erster Aussage des Arztes handelte es sich bei dem Mann, der das Behandlungszimmer betrat, um einen Mitarbeiter der Airline, mit der Lars fliegen sollte. In der zweiten Aussage war es ein Mitarbeiter des Flughafens und in der dritten Aussage wusste er es nicht, wer die Person sein soll. Am Ende floh Lars ohne jegliche Verfolger ins Ungewisse. Zefzil 500. Für viele Hobbydetektive ist das der Schlüssel zur Lösung des Falls. Denn Lars fragt schließlich mitten in der Nacht zweimal seine Mutter danach. Als Nebenwirkungen kann es in sehr seltenen Fällen zu Halluzinationen und Verwirrtheit kommen. War das die Ursache für Lars merkwürdiges Verhalten? Lars nahm das Zefzil 500 im Hotel, nachdem er gesagt hatte, mit dem Hotel stimmt was nicht, und nachdem er behauptete, dass sein behandelnder Arzt sich verdächtig ihm gegenüber verhält, und nachdem er behauptete, dass ein bezahlter Schlägertrupp ihn verprügelt hatte. Auch diese Theorie ist also schwierig zu belegen. Psychose. Eine realistische Theorie ist eine beginnende Psychose, vielleicht in Kombination mit retrograder Amnesie oder einer zuvor ausgelösten Hirnblutung. Am Abend der Fußball-Weltmeisterschaft ging Lars alleine, ohne seine Freunde, ins Hotel zurück und wurde auf dem Weg dorthin zusammengeschlagen. Er ging verletzt ins Bett und erst am nächsten Tag erzählte er seinen Freunden von dem bezahlten Schlägertrupp. Wieso sagte er nichts zu seinen Freunden? Und sein erster Gedanke war die Angst, sein Gehör zu verlieren, das er dringend für seinen Job im Kohlekraftwerk brauchte. Dies schien ihn also schwer zu beschäftigen. Löste die Schlägerei ein Trauma bei Lars aus? Er wurde von mehreren Männern angegriffen. Vielleicht hatte er auch Angst um sein Leben, die Angst um seinen Job. All das kann ein Trauma auslösen. Genauso wie eine Gehirnblutung. Diese kann auch die Ursache für sein paranoides Verhalten sein. Ohne jedoch Lars richtig untersucht zu haben, ist eine eindeutige Diagnose nicht möglich. Ein bisschen kann man aber die Symptome schon deuten. Die soziale Verantwortung der Freunde. Zu fünft hat die Reise begonnen, zu viert endete sie. Dass die Reisegruppe Lars alleine zurückließ, sorgt im Netz für große Diskussionen. Wie würde man sich wohl selbst verhalten? Jeder von seinen Freunden musste am nächsten Tag wieder arbeiten, und Lars hat alle davon überzeugt, dass alles halb so wild sei und dass sie ruhig nach Hause fliegen sollen. Wie jedoch die Reise geendet hätte, wenn ihm ein Freund zur Seite gestanden hätte, wird man wohl nie erfahren. Aber zumindest wäre ein guter Freund an seiner Seite gewesen, der auch anschließend bei Lars Verschwinden sofort die Suchmaßnahmen einleiten hätte können und vielleicht auch mehr Hinweise hätte mitteilen können, warum Lars so merkwürdig war. Die Vergangenheit kann man bekanntlich nicht ändern, aber der Fall Lars Mittank zeigt uns allen, dass wir immer aufeinander aufpassen sollten. Denn irgendwann kommt der Tag, an dem wir vielleicht hilflos umherirren und wir uns in der realen Welt nicht mehr zurechtfinden. Da wäre doch jeder froh, jemanden Wohlwollenden an seiner Seite zu haben. wieso seine Mutter sicher ist, dass Lars noch lebt. Und nun wird es wirklich interessant. Ein paar Monate später war seine Mutter und ein Privatermittler noch einmal in Bulgarien, um nach weiteren Hinweisen zu Lars Verschwinden zu suchen. Tatsächlich fanden sie eine Prostituierte, die Lars wiedererkannte. Es gab wohl ein Erkennungsmerkmal, das den Medien nicht mitgeteilt wurde, um Falschmeldungen entgegenzuwirken. Auch die Prostituierte konnte das Merkmal nennen. Sie erzählte, dass sie Lars ihre Dienste angeboten hätte, dieser sie abgelehnt haben soll. Als er ging, soll er sich nach wie vor paranoid und verängstigt verhalten haben. Und jedes Mal, wenn ein Auto die Straße entlang fuhr, hat er sich im seitlich angrenzenden Wald versteckt. Daraufhin organisierten seine Mutter und der Ermittler einen Spürhund, der die Fährte aufnehmen sollte. Und tatsächlich schlug dieser an. Er ging genau wie von der Prostituierten beschrieben, im Zickzack auf die Straße und nach einigen Metern wieder in den Wald. So ging es eine Zeit lang hin und her, bis die Spur an einer Schnellstraße endete. Von da an hat man tatsächlich nie wieder eine brauchbare Spur von Lars gefunden. Alles in allem scheint sein Verschwinden dann tatsächlich mit einer psychischen Erkrankung zusammenzuhängen, die durch was auch immer ausgelöst wurde. Als Lars in den Urlaub flog, war er ein kerngesunder, mitten im Leben stehender, junger, gut aussehender Mann. Eine Woche später war er nicht mehr er selbst und er verschwand für immer. Vielleicht lebt er irgendwo auf der Straße und führt dort in diesem Moment sein Leben weiter. Anders, aber Hauptsache am Leben. Und vielleicht kommt die Erinnerung irgendwann wieder. Und es fällt ihm ein, dass in Deutschland Menschen leben, die auf ihn warten und die ihn sehr vermissen.